Hallo Weltverbesserer! Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Abonniere doch unseren Kanal und verpasse keine weitere Episode des Weltverbesserer-Podcasts.
Was bleibt von der Schulzeit eigentlich hängen? Formeln, Vokabeln und Jahreszahlen? Oder sollte Schule junge Menschen vor allem dabei unterstützen, herauszufinden, wer sie sind, was sie können und wie sie Herausforderungen meistern? Genau hier setzt das Konzept der Herausforderungsprojekte an. Jugendliche verlassen das Klassenzimmer und stellen sich selbst gewählten Aufgaben. Sie wandern durch die Alpen, leben im Kloster, organisieren eigene Projekte oder wagen Abenteuer, die sie aus ihrer Komfortzone locken. Heute spreche ich darüber, warum solche Erfahrungen oft prägender sind als jene im Klassenzimmer, weshalb Persönlichkeitsentwicklung ein Bildungsziel sein sollte und was passieren kann, wenn junge Menschen Verantwortung für ihren eigenen Lernweg übernehmen. Hallo, herzlich willkommen, lieber Markus Teilbrich. Schön, dass du da bist, lieber Markus. Dann stell uns doch mal euer Projekt der Herausforderungen vor.
Ja, liebe Birte, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und du hast eigentlich schon die Kernidee auf den Kopf getroffen, ja? Eigentlich ist es super simpel. Wir fragen Jugendliche, was sie gerne machen möchten, was ihnen wichtig ist, was ihnen Herzensanliegen ist. Wir schauen mit ihnen gemeinsam auf die Stärken, weil das kommt in Schule echt viel zu spät. Ja, ich verrate gleich, dass ich mal irgendwann Lehrkraft war und immer den Rotstift natürlich berufsbedingt in der Hand hatte. Aber vielleicht können wir auch mal den Grünstift anlegen und gucken, was kann eigentlich jede einzelne Person und was ist so der nächste Entwicklungsschritt, den man machen kann. Und wir gucken uns das in verschiedenen Workshops an mit den Jugendlichen und daraus entstehen unterschiedliche Projekte. Wir nennen die Herausforderungsprojekte, du hast schon viele Beispiele genannt. Das kann wirklich alles sein, alles, was legal ist. Und die einzige Bedingung ist wirklich, die Jugendlichen müssen uns überzeugen, dass es ihnen ein wirkliches Herzensanliegen ist, was sie umsetzen möchten. Und dann kriegen sie irgendwann zwischen 2 und 3 Wochen Schulzeit, um das umzusetzen. Genau, das ist eigentlich die super simple Kernidee, Jugendliche zu fragen, was wollt ihr eigentlich machen, was nicht die Lehrkraft vorgibt, was nicht der Lehrplan vorgibt und in dieser intrinsischen Motivation ganz viel rumzubohren und zu schauen, ja, was treibt dich wirklich an, was möchtest du machen?
Schön, hört sich toll an. Jetzt hast du eben schon so ein bisschen verraten, du warst selber mal Lehrer, bist ja auch noch Lehrer, aber nicht mehr an der Schule jetzt in dem Sinne. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, das Projekt ins Leben zu rufen oder diese GmbH, die ihr mittlerweile habt?
Genau, wir sind jetzt eine gemeinnützige Organisation, aber das Ganze hat ehrenamtlich gestartet. Die Projektidee an sich gibt es schon ganz, ganz lange. Als ich 2015 damit gestartet habe, war ich, wie gesagt, Lehrer für Mathe und Chemie, also die Fächer, die alle Schülerinnen und Schüler am liebsten mögen. Ich habe auch Klassenlehrkraft und habe gesehen, wie viele eigentlich die Schule verlassen, ohne zu wissen, wer sie sind, was sie können. Ich habe immer nur Antworten gehört, ja, ich bin schlecht in Mathe, ich habe eine Leserechtschreibschwäche, in Sport werde ich als Letzte gewählt, keine Ahnung, was ich später machen will. Und das fand ich super traurig, dass das Ergebnis von 10, 12 oder 13 Jahren Schule ist. Ich war in einer Gesamtschule und auch an einem Gymnasium tätig und das hat sich eigentlich geändert. Und auch so die Shell-Jugendstudie oder so, die zeigen eigentlich diese völlige Orientierungslosigkeit und Überforderung von Jugendlichen. Und dann haben wir uns einfach umgeschaut, was es so gibt. Und da habe ich ehrenamtlich bei diesem Projekt mitgemacht. Das haben zu dem Zeitpunkt ein paar Privatschulen gemacht. Und ich fand das so klasse, wollte das ins öffentliche Schulsystem bringen. Also ich sage immer, ich habe es nicht erfunden. Mein Beitrag oder unser Beitrag als gemeinnützige Organisation war, das Ganze zu verbreiten und so umzubasteln, dass es auch an einer öffentlichen Schule in einem überschaubaren Budgetrahmen funktioniert.
Nun habe ich ja eben in der Einleitung schon gesagt, viele Jugendliche müssen dafür ihre Komfortzone verlassen. Man sagt das ja immer so schön, das, was man so alltäglich macht, den alltäglichen Trott, da mal rauszukommen. Ich denke, das ist ja auch ein Teil eures Konzepts, das aufzubrechen und dadurch halt neue Erfahrungen zu sammeln. Was passiert denn mit jungen Leuten, wenn sie ihre Komfortzone verlassen?
Da passieren ganz unterschiedliche Sachen und das ist so das, was es, glaube ich, spannend macht. Wir können das nicht unbedingt vorhersehen. Wir sehen, dass sie gut in Teams zusammenarbeiten, wenn es natürlich ein bisschen schwieriger ist. Also das ist ein sehr schönes Ergebnis eigentlich, dass das die Umfragen und Evaluationen gut bestätigen, dass sie das als Team gewuppt haben, wenn es schwierig war. Wir wissen, dass dafür natürlich einiges notwendig ist, an Konflikten auszuhalten untereinander. Ja, also alle, die mal 14, 15 waren, wissen, wie lang oder kurz die emotionale Zündschnur in dem Alter ist. Und das gehört dann eben auch zu dem Alter dazu. Ja, und dann ist es eben, und das ist mir ganz wichtig, das Projekt an sich ist eigentlich egal. Das ist nur der Motivationsaufhänger für die Jugendlichen. Es ist das Planen, das Umplanen, das gemeinsam Ringen und Raufen um die beste Idee, die beste Lösung und vor allem das eigene Handeln auch zu reflektieren. Ja, das machen alle Gruppen. Es ist nicht wie in der Schule. Da wird eine Mathearbeit geschrieben und quadratische Gleichung. Ja, da war ich halt schlecht. Jetzt habe ich eine 5 und dann geht's weiter. Und dann kommt ein anderes Thema, sondern ich bin mit der Gruppe 2, 3 Wochen unterwegs. Es hat vielleicht heute nicht noch geklappt, aber morgen hört es nicht auf. Wir sind immer noch in einem Fleck. Wir müssen, sind also fast gezwungen, eine Lösung zu finden. Und da entstehen dann super spannende Sachen. Und für die einen ist es Heimweh überwinden, für die anderen ist es eine sportliche Herausforderung, die Alpen zu überqueren. Für die anderen ist es ein Sozialprojekt oder eine Lebenswelt kennenzulernen, in der sie nicht waren. Vielleicht nur ein Beispiel, das ist auch eins nur von Tausenden. An einer Schule wollten Eltern mal nicht, dass die Kinder mitmachen, weil die aus unterschiedlichen Religionen waren und da ganz viele Vorwürfe im Raum standen, was denn jetzt richtig und falsch ist in der Weltanschauung. Naja, das Projekt, was sich daraus ergeben hat, war halt alle 2 Tage an einem anderen Ort zusammen, mal an einem Tempel, in einer Kirche und so weiter. Und so haben sie einfach verschiedene Religionen kennengelernt und deren Praktiken. Und plötzlich waren nicht nur die Kinder, sondern auch die Familien drumherum involviert. Und so konnten wir sie mitnehmen. Und das sind, glaube ich, gute Begegnungsmomente, aus denen viele spannende Sachen entstehen.
Mhm. Finde ich super spannend, wenn du so aus den einzelnen Beispielen gleich auch noch ein bisschen mehr berichten würdest. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich gerne noch so ein paar Formalien klären. Welche Schulen machen bei euch mit? Wie viel kostet das? Und ja, viele Kritiker werden jetzt wahrscheinlich schon wieder denken, so, oh, da verpassen die doch ihren Schulstoff, das passt doch gar nicht in den Lehrplan. Wie machen die das, dass die sich 2 Wochen da Zeit für nehmen? Ja, erklär doch mal ein bisschen von den Formalien her, wie funktioniert das?
Ja, also es sind weiterführende Schulen. Unser Bildungsprogramm ist für die Pubertät gemacht. Ja, also 8., 9., 10. Klasse, das ist der Kern. Wir haben ein paar Schulen, die machen das auch in der 7. oder in der 11. Klasse mit einem bisschen anderen Schwerpunkt, aber 8., 9., 10., da, wo alles schwierig ist vom kognitiven Lernen, was mein toller Matheunterricht so hergibt. Ja, ich nehme direkt die Kritik mit auf. Ich werde dann ja auch immer gefragt, ja, aber dann fällt ihr im Matheunterricht aus, dann haben sie jetzt nicht Angst, dass die Prüfungen nicht klappen. Ich glaube, da muss man mal ganz ehrlich in den pädagogischen Spiegel gucken und was am Ende von Klasse 9 wirklich im Matheunterricht dabei rumkommt. Also ich könnte jetzt ein paar Studien zitieren, aber ist mir gar nicht wichtig, sondern ich glaube, viele wissen, auch die Nichtpädagogen sind oder auch einfach Eltern sind, dass eigentlich die Frustration mit Schule zu dem Zeitpunkt steigt. Das heißt, wir sind, wenn ich jetzt vor allem auf Mathe gucke, an einem schlechteren Endpunkt, als die Ausgangslage war. Und viel Wissen bleibt eh nicht hängen von reinem Fachwissen, schon gar nicht in diesem Alter. Also das ist meine anekdotische Antwort gerade auf die Kritik zur Schulzeit. Dann habe ich ja eben schon gesagt, es gibt verschiedene Workshops, dann planen sie über 3, 4 Monate je nach Schule, dann ist die Umsetzungsphase irgendwas zwischen 10 und 14 Tagen typischerweise und die Schulen legen fest, was die Jugendlichen an Budget mitnehmen dürfen. Das kommt dann von den Eltern, das sind so zwischen 10 und 12 Euro pro Tag, also in dem Standardfall 10 Tage sind es dann irgendwas zwischen 100, 120 Euro, die sie pro Person haben als Umsetzung. Die Gruppen sind meist 4 bis 7 Personen und, das ist ganz wichtig, es ist eine erwachsene Begleitperson dabei. Die gibt aber nicht vor, was sie machen sollen, sondern die ist im Hintergrund dabei. Die reflektiert mit den Kindern und Jugendlichen und greift natürlich bei Gefahr ein. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Betreuungsquote, die ist besser als bei meinem kleinen Kind im Kindergarten, nämlich 1:5 im Schnitt, sodass wir da eine wirklich sichere Umgebung schaffen können. Ja, die weiteren Kosten neben dem Budget unterwegs sind dann 150 Euro Teilnahmegebühren. Also insgesamt sind die Kosten für die Eltern dann so 250 Euro. Aber das wird auch vom Bildungs- und Teilhabepaket übernommen und ist damit auch billiger als eine normale Klassenfahrt. Das geht, weil wir als gemeinnützige Organisation zum einen keinen Gewinn machen und das auch nicht dürfen und zum anderen ein erheblicher Teil von unseren Kosten durch Stiftungen und öffentliche Geldgeber gegenfinanziert wird.
Super, das ist natürlich hervorragend. Gut, das hat ja im Grunde genommen meine Fragen alle beantwortet. Bitte nimm uns doch mal mit auf eine außergewöhnliche Herausforderung, vor der Jugendliche bei euch standen, die dir vielleicht besonders im Gedächtnis geblieben ist, wo du gesagt hast, da hast du auch viele Effekte, Lerneffekte, aber vielleicht auch aus Fehlern lernen. Vielleicht hast du da einiges mitgenommen, was du uns gerne erzählen möchtest.
Ja, ich nehme ja ein sehr klassisches Beispiel und eins, was für Erwachsene erstmal einfach wirkt, damit ihr auch die Unterschiedlichkeit seht. Also ich nehme mal vielleicht die Herausforderung, die kenne ich am besten, von der allerersten Gruppe, die ich begleitet habe. Das war eine Gruppe an Jungs, eine Kanutour, 17 Tage Mecklenburgische Seenplatte, also relativ sportlich angelegt, das muss aber nicht so sein. Und die wollten überhaupt keine Hilfe, das hatten sie mir auch ganz klar am Anfang gesagt. Sie wollten alles selber machen, weil sie sind ja schon alt und stark genug und sie können das ja alle. Das haben sie sich gegenseitig auch die ganze Zeit erzählt. Aber niemand von ihnen hatte vorher zugegeben, dass sie zwar mal einmal Kanu gefahren sind mit Mama und Papa, aber selber gelenkt haben sie schon nicht. Das heißt, sie haben irgendwie gedacht, paddeln geht einfach so. Und dann der erste Tag war, wir sind mehr oder weniger im Kreis gefahren, weil sie das mit dem Steuern einfach nicht konnten und sind am gleichen Campingplatz wieder angekommen, wo wir gestartet haben.
So, aber das ist ja auch praktisch.
Ja, erste Anekdote Teil 1. Dann hat von denen fast noch nie jemand gekocht. Das ist vielleicht auch eine Gemeinsamkeit über ganz viele Projekte. Egal, was sie machen, sie müssen ja auch den Tagesablauf strukturieren und mit dem Budget bewältigen. Das heißt, wir sagen immer den Eltern, wenn die das 10 bis 14 Tage gemacht haben, die können auch danach kochen, den Müll runterbringen und so weiter. Ja, das ist nicht plötzlich weg. Das dürfen sie danach, liebe Eltern, als gegeben voraussetzen, dass sie das können. Auch wenn sie sich vielleicht mit ihren Jugendlichen da mal drüber streiten sollten, zu Hause vielleicht, ganz hypothetisch. Genau, dann haben die sich natürlich auch oft gestritten über Karte lesen und wo das denn eigentlich am besten lang geht oder wann man aufsteht und so weiter. Das ist, glaube ich, auch etwas, was überall passiert. Und dann gab es auch so Momente, da waren sie überfordert. Es war zum Beispiel einmal sehr stürmisch. Und wenn man dann versucht, mit einem Kanu einfach gegen den Wind anzukommen, ist das super schwer. Man kommt eigentlich nicht voran, sondern muss dann so zickzack fahren. Aber das war ihnen einfach nicht klar. Aber es hat dann einfach eine Weile gedauert, bis sie sich eingestanden haben, dass wirklich keiner von ihnen weiß, was man jetzt machen soll. Und wir die ganze Zeit zurückgetrieben sind. Es hat dann auch irgendwann angefangen zu regnen und hatten sie echt Sorge. Wir hatten natürlich Schwimmwesten und ich bin selber Rettungsschwimmer, sonst kann man bei uns auch keine Herausforderung mit Wasser durchführen. Wenn die Begleitperson das nicht hat, dann ja, mussten wir damit klarkommen und dann uns da durchnavigieren. Und dann abends brach es aus ihnen heraus. Die haben einfach erstmal gespielt und das komplett verdrängt, als wäre es ganz einfach gewesen. Und dann saßen wir da, alle Klamotten einmal nass, es war im Sommer, die waren dann auch schnell wieder trocken, aber saßen wir in so einem Heizungskeller bei so einem Yachtclub, die uns dann netterweise eingesammelt haben, weil wir haben es ja nicht geschafft, dahin, wo wir eigentlich hin wollten. Ja, und dann hat plötzlich jemand angefangen zu weinen und zum ersten Mal gesagt, dass er heute Angst hatte. Und das war, glaube ich, eine der ehrlichsten Gespräche, die ich je mit Jugendlichen geführt habe, über eigene Ängste und was es eigentlich damit zu tun hat, wenn Mama und Papa immer sagen, alles ist ganz einfach und der Druck in der Schule und so weiter. Es war einfach ein sehr, sehr ehrliches Gespräch. Und da sieht man dran, wie wichtig die Reflexion auch ist. Ja, das vielleicht mal ein Beispiel. Anderes Beispiel, ganz andere Art von Herausforderung. Es war eine Mädchengruppe, an die ich mich noch echt gut erinnern kann, die hatten schon in der Planungsphase Heimweh. Ja, es ging noch gar nicht los und deren Herausforderung, es war völlig egal, war Umgang mit Heimweh. Sie wollten das unbedingt schaffen. Am Ende haben sie ein Projekt gemacht, so in 30, 40 Kilometer Umkreis der Schule sind sie mit dem Fahrrad jeden Tag oder jeden zweiten Tag, glaube ich, immer zu einer weiteren Bäckerei oder Konditorei gefahren und haben da jeden Tag das, ja quasi das, was da besonders war in der Bäckerei, haben sie dann als Rezept nachgemacht und ein Kochbuch darüber geschrieben. Und die haben sich ganz lange darüber im Voraus unterhalten, wie sie da mit Heimweh umgehen, wie sie das als Gruppe schaffen. Sie brauchen eine gute Mischung zwischen nicht weit weg, aber trotzdem ja nicht zu Hause. Es muss sich nach weit weg anfühlen. Auf keinen Fall nehmen wir ein Handy mit. Und wir brauchen Bewegung, dann Ablenkung, dann müssen wir aber auch einen festen Ort haben, damit jeder auch Zeit für sich haben kann. Das war richtig klasse. Also ich habe nie eine so strukturierte Auseinandersetzung mit Heimweh gesehen. Die Gruppe habe ich immer noch in Erinnerung. Und wir machen das jedes Jahr mit 2.500 bis 3.000 Kindern. Ich habe noch ganz viele Einzelbeispiele, aber so sieht man mal von außen völlig unterschiedliche Projekte. Und bei dem Kochbuch, da wurde die ganze Zeit gesagt, das ist doch gar keine Herausforderung, viel zu einfach. Ja, ich würde sagen, doch. Ja, für die Gruppe war das genau der richtige Schritt. Andere Sachen wären überfordernd gewesen, aber es war auch nicht zu einfach. Ja, und dieses Maß zu finden zwischen halb der Komfortzone, aber noch nicht Überforderung, das ist super wichtig. Und ich glaube, das macht den Kern eben aus von dem, was
wir. Ja, toll. Ich finde die Idee mit dem Kochbuch und den Bäckereien, die gar nicht weit von zu Hause entfernt sind, super schön. Also ganz im Ernst, da hätte ich nie drüber nachgedacht. Und es ist toll, dass solche Projekte dabei rauskommen. Also finde ich klasse. Findet denn jeder oder jede ihre und oder ja seine Herausforderung? Kommt ihr da immer auf einen Nenner?
Naja, wie alles in Schule werden wir auch nicht jedes Kind abholen mit diesem Projekt, aber unsere Begleitstudien, da ist halt so eine Zustimmungsrate von 78-80% von Jugendlichen, die das Projekt als Erfolg wahrnehmen. Ja, und das ist eine Befragung, die ist halt direkt danach. Wenn man etwas später nochmal da drauf schaut, dann sehen Sie auch, dass die Anstrengung und die Frustration in dem Moment vielleicht ja trotzdem was gebracht hat. Also die Zahlen werden quasi besser, wenn man sie später nochmal fragt, weil dann der Reflexionsprozess eingesetzt hat. Aber viel, und das ist, glaube ich, der Normalzustand, die Planung ist nicht perfekt und das muss man einfach annehmen. Also es gibt, wenn wir so gucken, 60-70% der Gruppen haben am Ende was anderes gemacht, als sie geplant haben. Also nicht was völlig anderes, aber die Route musste angepasst werden. Sie haben nicht die Wegstrecke geschafft oder sie haben vielleicht viel mehr geschafft, als sie sich vorgenommen haben, weil sie sich total unterschätzt haben. Und das macht es eben aus. Das ist Umplanen als Team und dann auch die Flexibilität zu haben. Ja, also es ist ganz schwer zu sagen, was ist denn jetzt Erfolg, was ist vielleicht auch ein Misserfolg. Ich würde sagen, Misserfolg gibt es nicht, es ist eine Lerngelegenheit. Solange ich nicht in der Ohnmacht stecken bleibe, hat es was gebracht. Ja, und das finde ich eben wichtig daran.
Ja, ist das eventuell auch ein Fehler unseres aktuellen Bildungssystems, dass Fehler, ein Fehler von den Fehlern, dass Fehler nicht so als Bildungsperspektive erkannt werden? Also ich meine, das Scheitern auch ein Teil des Erfolgs sein kann dann am Ende?
Ja, da kann ich natürlich nur zustimmen. Ja, da darf ich jetzt ja gar keine andere Antwort geben. ich mache es aber mal an dem fest, was ich ursprünglich gelernt habe. Chemielehrer sein, ja?
Ja.
Chemie und Forschung, da ist 95% der Experimente klappen nicht. Ich lerne aus 95% Fehlern, dass ich irgendwann einen Durchbruch mache. Wie ist Schule? Im Chemieunterricht habe ich nach 45 oder 90 Minuten ein perfektes Experiment, ja, was immer funktioniert. Völliger Quatsch. So ist es nicht später. Ja. Und also ich weiß nicht, wie dein Leben so geklappt hat. In meinem Leben war nicht immer alles nach Plan gelaufen. Und ich glaube, das gilt für die meisten Menschen. Ja.
Ja. Abgebrochenes Medizinstudium. Ich weiß, wovon ich rede. Also ja, klar, natürlich. Das Leben führt über Umwege, die aber auch immer am Ende wieder eine neue Tür öffnen. Also so war es zumindest bei mir. Schön. Ja. Wie ist denn das Feedback so von den Lehrern und vor allem auch von den Eltern, die ihr ja bestimmt oftmals überzeugen müsst, so wie ihr das auch bei den Eltern aus den unterschiedlichen Religionskreisen getan habt?
Genau, also Religion ist jetzt nur ein Aufhänger. Es sind grundsätzlich ist es bei Eltern, und da, ne, das ist gar kein Vorwurf, sondern eine Beobachtung, das erwische ich mich ja als Papi selber auch oft genug, das Loslassen ist halt immer schwer. Was traue ich meinem Kind schon zu? Und irgendwann braucht es halt diesen Sprung, dass jemand da ist. Und das würde ich sagen, ist eins der Kerngeheimnisse von guter Pädagogik. Irgendwann muss mir jemand mehr zutrauen, als ich mir selbst zutraue. Und da entstehen ganz spannende Momente. Und da versuchen wir, die Eltern mitzunehmen. Ist natürlich Information, unser Sicherheitskonzept, ganz wichtig bei uns auch Kinder- und Jugendschutz. Ja, das ist ein ganz wesentlicher Teil. Mhm. Wir sind in Kleingruppen unterwegs. Das Projekt lebt von der Erfahrung. Und trotzdem müssen die Begleitpersonen oder auch die Jugendlichen untereinander ja auch eine gewisse Vorstellung von Grenzen haben, die auch eingehalten werden sollen, damit sich wirklich jeder wohlfühlt. Also das sind zwei wichtige Themen. Loslassen, persönliche Grenzen wahren, die mit Eltern ganz wichtig sind. Natürlich gibt es auch immer Streitpunkte darüber, ob das jetzt wirklich sein muss oder ob das nur so ein schönes Zusatzding ist von Schule. Da habe ich mich ja eben schon zu geäußert. Ich glaube, man muss einmal generell in Frage stellen, was vor allem während der Pubertät wirklich in Schule bei rumkommt und ob nicht andere Formate wie zum Beispiel, ich sage nicht, dass das das Einzige ist, aber projektorientiertes Lernen oder vor allem handlungsorientiertes Lernen, dass das viel mehr Effekte hat. Ne? Das sind so die Eltern. Bei Lehrkräften ist das Hauptthema Belastung. Ich glaube, es ist keinem entgangen, dass der Lehrkräftemangel in Deutschland einfach gerade sehr stark zuschlägt und sich deutlich verschärft. Niemand dreht dort Träumchen. Ganz viele Schulen wissen nicht, wie sie die Lücken füllen sollen. Aber auch da kann man sich als Schule überlegen, jetzt Prioritäten zu setzen. Ich kann jetzt immer weiter Lücken füllen oder mir gesamtkonzeptionell überlegen, wo möchte ich eigentlich hin als Schule. Und ich sage immer so, der Auftrag, auch der gesetzlich verankerte Auftrag von Schule ist nicht Wissensvermittlung. Das ist ein Teil davon. Der gesetzlich verankerte Auftrag ist Persönlichkeitsentwicklung zu demokratischen Bürgerinnen und Bürgern. Ja, das ist unser Verfassungsauftrag als Lehrkräfte. Und daran sollten wir uns messen und nicht an den Einzelteilen vom Lehrplan. Am Ende bleibt über die Emotion, die wir gespürt haben in Schule, wenn wir was gelernt haben, und nicht das reine Fachwissen und die Kompetenz, mir selbst Dinge anzueignen. Ja, diese übergeordneten Kompetenzen sind eigentlich viel wichtiger. Es geht nicht ohne Fachinhalte. Ich sage nicht, dass das keinen Platz hat in Schule. Das wäre Quatsch. Sondern ich glaube, es muss beide Seiten geben. Und Schule, insbesondere in Deutschland, fokussiert sich bisher sehr, sehr stark auf kognitives Lernen. Genau.
Lieber Markus, was ist denn für euch als Herausforderung einfach machen, die größte Herausforderung aktuell?
Als gemeinnützige Organisation, die so mit Schulen zusammenarbeitet, da stellen sich ganz viele Fragen von Aufsichtspflicht, Haftung, Versicherung. Also die sind geklärt, aber das war vor allem in der Anfangszeit ein großes Ding. Ja, also Lernen außerhalb von Schule, das hat der Gesetzgeber nicht vorgesehen. Ja, ich sage es mal so platt. Was passiert, wenn Kinder und Jugendliche die den Schulzaun, das Schulgelände verlassen? Das gibt es noch geregelt für ein Berufspraktikum, aber dann hört es ehrlicherweise auch schon fast auf. Und jedes Bundesland hat unterschiedliche Vorstellungen davon, was das denn eigentlich bedeutet. Also das ist eine große Schwierigkeit. Die haben wir jetzt zum Glück überwunden, aber sie kommt immer wieder auf und es wird natürlich immer wieder hinterfragt. Das gilt auch insbesondere in Bundesländern, wo man jetzt schon auch stark einen Rechtsruck vernehmen kann, da wo die Einmischung in Schule als hoheitliches Einmischen, sag ich mal, verstanden wird, ist gar nicht unser Anliegen. Wir wollen einfach mit Schulen zusammenarbeiten und wir bringen systematisch die Kompetenzen aus Kinder- und Jugendhilfe und öffentlicher Schule eigentlich zusammen. Wir sind ein Träger der Kinder- und Jugendhilfe und die meisten Jugendhilfeeinrichtungen, die kommen eigentlich erst zum Einsatz, wenn es zu spät ist. Ja, das ist dann in Obhutnahme beim Jugendamt, das sind Angebote im Bereich Sucht und so weiter. Eigentlich ist es zu spät, es muss viel früher kommen und die Verzahnung von Schule und der Kinder- und Jugendhilfe, die ist in Deutschland kaum gegeben, weil es unterschiedliche Rechtskreise sind. Das ist in anderen Ländern anders, wo Bildung insgesamt vom Kind aus gedacht wird. Und es da eigentlich viel spannendere Modelle gibt, wie diese verschiedenen Professionen eigentlich zusammenwirken. Das fehlt in Deutschland. Ja, zweite Herausforderung, die sich ergibt bei dem, was wir machen. Jede Gruppe wird von einer ehrenamtlichen Person begleitet. Und bei der Anzahl an Gruppen, die wir jedes Jahr losschicken, ist es auch eine große Anzahl an Ehrenamtlichen, die bei uns mitmachen. Aktuell 500 Ehrenamtliche. Und die muss man auch immer wieder finden. Die werden ausgebildet, eignungsüberprüft und so weiter. Also die Hälfte von unserem Hauptpersonal beschäftigt sich eigentlich mit den Ehrenamtlichen. Das heißt, jeder, der Lust hat, es ist ein anerkannter Bildungsurlaub, egal welchen Beruf Sie haben, einfach mal mitmachen und bei uns melden. Muss ja gar nichts Pädagogisches sein. Auch viele Führungskräfte oder Teamleiter machen bei uns mit und stellen fest, dass Jugendliche echt gut im direkten Feedback geben sind, was das, sag ich mal, empathische Führungsverhalten angeht, zum Beispiel. Ja, das ist ein Versprechen, was wir machen gegenüber Menschen in Unternehmen. Ja.
Schön. Wie kann man euch sonst helfen? Jetzt hast du uns ja schon eine schöne Möglichkeit gegeben, sich bei euch zu beteiligen sozusagen. Was kann man noch machen, wenn man Herausforderungen total super findet und das Projekt oder euch als GGmbH super gerne unterstützen möchte? Wo findet man euch? Was kann man tun?
Genau. Natürlich haben wir wie jedes Unternehmen auch eine Website, www.herausforderung.eu. Und ich glaube, die beste Hilfe man macht ehrenamtlich bei uns mit, mal einmal als Begleitperson, ist die Idee zu verbreiten. Wir sind eine gemeinnützige Organisation, die kriegt genau 0 € für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing. Super. Das fördert niemand. Das heißt, das ist super wichtig. Also Likes auf Social Media, Kommentare auf Social Media oder einfach weitererzählen. Die meisten Schulen, die bei uns mitmachen, haben das irgendwo gehört und weitererzählt. Also wenn Zuhörer und Zuhörerinnen Kinder haben und insbesondere Jugendliche, wo sie denken, das könnte passen, einfach melden und vielleicht passt es ja auch zu der Schule. Ja?
Toll. Super. Das ist ja eine sehr niederschwellige Möglichkeit, euch zu helfen. Und ich denke, das kann eigentlich jeder tun. Also Abmarsch, erzählt weiter von Herausforderungen, bitte. Eine Frage habe ich noch zu den Ehrenamtlichen, die bei euch beschäftigt sind. Ist es da nicht eigentlich als Begleitperson für so eine Schulgruppe, die eine Herausforderung oder Herausforderungen bewältigt, eine gute Idee, einen Elternteil mitzunehmen? Oder ist das zu nah und ihr macht das absichtlich, dass da keine bekannten Personen mitgehen auf solche Herausforderungen?
Ja, wir machen das wirklich absichtlich. Es sind nicht die eigenen Eltern. Das wäre, glaube ich, für alle in der Gruppe komisch, insbesondere das Kind, was Mama oder Papa mitbringt. Das ist, glaube ich, nicht das Richtige in dem Alter. Und Lehrkräfte sollen auch die Gruppen nicht begleiten. Das kommt ganz selten vor in Ausnahmefällen. Aber es soll gar nicht zu der Bewertungssituation kommen. Ich glaube, man kann noch so ein netter Lehrer oder eine noch so nette, empathische Lehrerin sein. Ganz wird es nie weg sein, dass der Bewertungsaspekt, der zu dem Berufsfeld dazu gehört, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, können wir an anderer Stelle diskutieren, aber das lässt sich nicht ausschalten. Deshalb sagen wir fremde Personen als Begleitperson. Da blickt jemand völlig unbedarft und unvoreingenommen auf eine Gruppe an Jugendlichen. Und das ist wirklich gut. Das ist auch gut für Kinder und Jugendliche, die Lehrkräfte schon immer die Augen verdrehen, wenn die in einer Gruppe zusammen sind. Dann kommt jemand Engagiertes, Motiviertes, Frisches und dann blühen diese Kinder und Jugendlichen auf, weil es rechnet ja keiner damit, dass die Blödsinn machen und dann passiert es auch nicht. Auch da Zutrauen und Vertrauen, super wichtig, deshalb sind es ganz bewusst externe Personen.
Super, sehr schön. Wenn ich jetzt schon so einen Spezialisten-Experten, so einen Insider hier am Mikrofon habe, möchte ich mit dir ganz gerne auch noch mal ein bisschen allgemein über das aktuelle Schulsystem sprechen, wenn du Lust dazu hast. Mich beschäftigt immer die Frage, würde es unseren Kindern, unseren Schülern helfen, wenn neue Lehrfächer auf den Lehrplan kämen? Zum Beispiel könnte er Herausforderungen ein Lehrfach werden, was halt dann für jeden praktisch angeboten wird. Oder es gibt ja auch sowas wie Resilienz als Lehrfach oder andere Dinge, Empathie, wo andere weichere Fähigkeiten gefördert werden als jetzt nur Mathe und Chemie, wenn man mal bei deinen Fächern bleibt. Was hältst du davon und was sind deine Ideen dazu?
Ja, ich glaube, da ist ganz wichtig zu differenzieren in dieser Debatte. Also übergeordnete, also fachlich übergreifende Kompetenzen wie Resilienz, Durchhaltevermögen, sich organisieren zu können und so weiter oder Empathie aufzubringen, sich eine Meinung zu bilden, ja, und die kritisch zu hinterfragen. Das wären jetzt so ein paar Beispiele für übergeordnete Kompetenzen. Die hängen nicht an einem Fach, sondern das muss durchgehend passieren. Aus meiner Sicht haben wir eigentlich viel zu viele Fächer. Also dass zum Beispiel die Naturwissenschaften, Mathe, Chemie, Bio, Physik getrennt voneinander unterrichtet werden in den meisten Fällen, das ist eigentlich völliger Quatsch. Weil so, die Natur hört ja nicht auf, wenn das Fach zu Ende ist. Und so gilt es auch für andere Bereiche. Also ich glaube, man muss viel mehr zusammenfassen, dass man viel ja sich intensiver beschäftigen kann. Also mein Plädoyer wäre deutlich weniger Fächer. Sachen zusammenfassen, mehr projektbasiertes Lernen. Ich glaube, es kommt viel mehr auf unterschiedliche Sozialformen an. Mal Einzelarbeit, mal als Teams, mal ein langes Projekt, mal kurze Sachen. Und den Schulalltag ganz neu zu rhythmisieren. Das gelingt Schulen. Das sind die Schulen, die den Deutschen Schulpreis regelmäßig gewinnen. Die haben alle ganz andere Zeitkonzepte, ganz andere Vorstellungen von Fächern und übergreifendem Lernen. So, das ist vielleicht einfach die Beobachtung. Und das ist auch das, was am meisten zieht. Und ich glaube, ich sage manchmal, jetzt kommt mir schon fast alt vor, Wikipedia war für Lehrkräfte damals schon ein großer Schreck. Jetzt steht das überall und keiner durfte Wikipedia benutzen. Ja, so war das am Anfang. Jetzt ist KI da und das kann jetzt definitiv keiner mehr wegnehmen aus der Welt der Jugendlichen. Und ich glaube, das Gewicht von übergeordneten Kompetenzen und reinem fachlichen Wissen, das verschiebt sich jetzt massiv. Ja, weil ich habe jetzt wirklich für jeden niederschwellig das Wissen der Welt in der Hosentasche und kann es abfragen. Ich muss aber lernen, das kritisch zu hinterfragen, was das Ergebnis ist. Und das lerne ich nicht in einem einzelnen Fach. Ich nehme jetzt mal nur dieses Beispiel raus, sondern das muss ich immer wieder lernen. Und es kommt viel mehr auf den Lernprozess an, als auf ein einzelnes Ergebnis.
Mhm. Ja, da hast du mit Sicherheit recht. Trotzdem würde es mich freuen, ehrlich gesagt, wenn Herausforderungen ein Schulfach wäre oder ein Bestandteil der Schullaufbahn jedes Schülers, sagen wir mal so. Okay, Ich halte euch ja für Weltverbesserer, deswegen habe ich euch auch in meinen Podcast eingeladen und deswegen stelle ich dir auch meine obligatorische Frage. Was müsste deiner Ansicht nach passieren, damit die Welt ein besserer Ort würde, wenn du dir drei Dinge wünschen dürftest?
Ich nehme mal einmal kurz als Bezugspunkt die Schule. Ich glaube, da ist es generell zu schauen, was kann jeder gut und mit viel mehr einem Stärkenblick auf Kinder und Jugendliche zu schauen. Das wäre, glaube ich, eine Sache, die ich mir wünschen würde, jetzt mal rein aus dem Bildungskontext heraus. Und das Zweite hat damit zu tun, ich glaube, uns fehlt viel mehr Empathie in der Welt. Sich rein zu versetzen in die Lebenswelt von jemand anderem, das scheint mir zunehmend schwierig zu werden in einer polarisierten Welt. Und das würde ich mir, glaube ich, wünschen, dass wir viel mehr Gelegenheiten haben, wo wir uns ernsthaft begegnen, ja, nicht nur kurz sehen, sondern Begegnungszeit haben, als Team, als Gruppe, auch als zwei Personen vielleicht, die aus völlig unterschiedlichen Kontexten kommen und sich wirklich reinversetzen können, was die Motivation der anderen Person sind. Ich glaube immer, wenn wir das hinkriegen, dann werden wir viele gemeinsame Motivationen finden, was uns im Kern wirklich antreibt und nicht nur Differenzen sehen zwischen Menschen. Es müssen nicht alle gleich sein. Ich bin sicher kein harmoniebedürftiger Mensch, was das angeht und mag den Streit, aber immer mit dem gewissen Maß an Respekt und Empathie für die, ja, dass meine eigene Sicht auch falsch sein könnte oder zumindest falsch für jemand anderes sein könnte. Das ist, glaube ich, eine super Fähigkeit. Ja. Und das Dritte ist jetzt auch natürlich aus einer Berufssicht heraus. Ich glaube, Kinder und Jugendliche haben überhaupt gar keine Lobby in dem politischen Feld. Mir kommt die Sichtweise von Kindern und Jugendlichen und die Teilhabe oft viel zu kurz. Und das merkt man zum Beispiel auch, wenn man auf Wahlprogramme von Parteien schaut. Das kommt quasi ja sehr wenig vor. Und es ist leider vieles ausgerichtet auf eine alternde Gesellschaft, was jetzt ja auch wichtig ist. Aber die Stimmen von Kindern und Jugendlichen, die haben ganz wenig Gewicht. Und das finde ich sehr schwierig.
Ja, das stimmt. Das könnte sich ruhig auch ein bisschen ändern. Das finde ich auch. Hervorragend. Drei wunderschöne Wünsche. Vielen Dank fürs Teilen. In meinem Podcast geht es ja nicht nur um soziales Engagement, wozu ich euch jetzt mal rechne, sondern auch um Nachhaltigkeit und Innovation. Wie kommt das in deinem Leben vor oder wie kommt das vielleicht auch in eurer Arbeit mit vor?
Ja, wir beschäftigen uns ja vor allem mit sozialer Nachhaltigkeit und würde ich mal sagen, dass das eins der drei Säulen ist von Nachhaltigkeit. Jetzt könnte man bei uns als Sozialunternehmen natürlich noch darauf schauen, es ist notwendig, dass damit wir möglichst viele Kinder und Jugendliche erreichen, dass unsere Kosten gedeckt sind, dass wir also auch ökonomische Nachhaltigkeit haben. Ja, deshalb haben wir einen Elternbeitrag. Der ist zwar gering, aber er ist auch nicht 0 Euro. Und das müssen wir immer so ein bisschen austarieren zwischen Elternhäusern, die sich das leisten können, die das kein Problem ist, und einer Zielgruppe, die wir durch Notfallfonds und einfach durch die Masse dann auch kostenlos teilnehmen lassen oder irgendwo dazwischen. Und diese Frage stellt sich immer und da werden wir auch immer wieder für kritisiert oder sehr gelobt, je nach Sichtweise, wie man diesen Balanceakt macht. Ich komme selber aus einem bildungsfernen Haushalt und kann deshalb gut nachvollziehen, wie schwierig das ist für Familien, auch einen Beitrag wie 150 Euro aufzubringen für ein halbes Jahr, wenn es Geschwisterkinder gibt und so weiter. Und das ist eine Debatte, die wir aushalten müssen und immer wieder neu führen müssen und auf den Einzelfall schauen. Also ist ein super wichtiges Thema in unserem Feld, insbesondere weil öffentliche Förderungen eigentlich eingestellt werden gerade. Ja, ganz viele soziale Projekte fallen hinten weg. Ja, und dann die ökologische Nachhaltigkeit, das ist natürlich bei uns auch wichtig. Wir arbeiten zum Beispiel als Team remote zusammen, reisen nur mit Bus und Bahn. Also das Auto nutzt bei uns nur jemand, wenn die Bahn streikt oder ausfällt. Das kommt sehr, ja, zum Glück nicht so oft vor. Und wir versuchen dann auch durch die Art der Projekte, die die Kinder und Jugendlichen machen, auch die ökologische Seite uns anzuschauen. Auch die fahren ganz viel Fahrrad, auch wenn es gar kein Sportprojekt ist. Ich hatte eben das Beispiel mit dem Buchschreiben, also mit dem Kochbuch erzählt. Helfen im Tierheim, auch da fahren sie oft mit dem Fahrrad, Bus und Bahn hin, sodass wir auch da versuchen, ja, möglichst einen geringen CO2-Abdruck zu hinterlassen und hoffentlich mit dem, was sozial an Mehrwert und Nachhaltigkeit dabei rumkommt, das zum Beispiel auch aufwiegen können.
Super, Mensch, das hast du auf jeden Fall, glaube ich, das erste Mal in meinem Podcast, dass jemand das an den drei Säulen so schön aufgegliedert erzählt hat. Alle Achtung. Toll. Lieber Markus, ich stelle als allerletzte Frage immer die nach einem Buchtipp, weil ich selber total gerne lese und mich immer über Tipps freue. Liest du gerne und hast du in letzter Zeit irgendwas gelesen, was dich sehr begeistert hat? Vielleicht hast du auch einen Buchtipp für junge Leute. Schieß mal los.
Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de. Dem Marktplatz für Bücher.
Das ist gar nicht so einfach. Ich lese immer nur im Urlaub. Ich glaube, da hat das Studium mich zu viel geprägt. Ich habe zu viel Text in mich reingeworfen. Also mein
trotz Mathe und Chemie, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja. Da ist es, okay. Aber Mathe, Chemie ist nicht so lesen. Das ist viel Sachen angucken und machen tatsächlich.
Ja.
Also mein Buchtipp, was hat mich mal wirklich beendet? Ich mag sehr das Buch Factfulness, also wenn man mal zwischendurch den Eindruck hat, die Welt geht bergab, wenn man die Nachrichten schaut, dann könnte man das ja ständig denken, dann bringt einen das, glaube ich, zu ein bisschen Bodenhaftung und Optimismus zurück. Das finde ich immer sehr schön. Und als Naturwissenschaftler sind mir faktenbasiertes Denken und Analysieren ist mir auch einfach wichtig. Und ein Buch, was mich in letzter Zeit auch beschäftigt hat, ist ja Kinder, Minderheiten ohne Schutz, wo man nochmal wirklich sieht, wie das, was ich eben angesprochen habe, wie schwierig es ist eigentlich, sich auf die Anliegen von Kindern und Jugendlichen zu fokussieren und die in der Gesellschaft unterzubringen. Das bringt dann, glaube ich, wirklich nochmal sehr zum Nachdenken und passt vielleicht zu dem Weltverbesserer-Format an dieser Stelle.
Auf jeden Fall. Super. Vielen lieben Dank, Markus, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Ich fand es super spannend, dich und das Projekt näher kennenzulernen. Und vielen Dank auch für die Buchtipps natürlich. Bildung entsteht nicht nur dort, wo Wissen vermittelt wird, sondern dort, wo Menschen sich selbst etwas zutrauen, denke ich. Danke für diese spannenden Einblicke in die Herausforderungsprojekte und vor allem für euren Einsatz für junge Menschen, um sie dabei zu unterstützen, ihre Stärken zu entdecken und mutig ihren eigenen Weg zu gehen. Das ist so wichtig. Und bitte macht weiter so. Sind übrigens auch Spenden willkommen, überlegte ich mir gerade noch.
Wir sind ja eine spendenberechtigte Organisation, ja.
Okay, super. Also dann nehmen wir das natürlich auch noch mit auf. Und Spenden sind natürlich auch herzlich willkommen, wer jetzt total begeistert von dem Projekt ist. Nicht nur helfen, nicht nur weitersagen, sondern gerne auch spenden. Und damit hoffe ich, dass ich euch jetzt nochmal einen kleinen Push mit auf den Weg gebe und ihr weitermacht und größer werdet und weitere Herausforderungen vor den Schülerinnen und Schülern liegen. Dankeschön.
Vielen Dank. Wir geben uns Mühe.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür und bis bald. Eure Birte.